Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio, Aktiv Radio Interview. Sie wissen alle, die regelmässig bei uns zuhören, die interessantesten Gäste, die gibt es bei Aktiv Radio. Da können unsere Kollegen einfach schlichtweg nicht mithalten. Es gibt ein leichtes Lächeln drauf, wenn man sagt, ja, sogar bei der SRG, sie sind ein bisschen neidisch auf uns. Das freut uns doch unglaublich. Heute geht es um Ökonomie. Wie oft halt Politik, Wirtschaft, ganz ein wichtiger Bestandteil. Und es ist etwas, was uns ja einfach massiv interessiert aktuell. Weil, wenn wir am Morgen aufstehen, ist es ein bisschen anders, als wenn wir zu oben ins Bett gehen. Wir wissen alle gar nicht so recht, was geht eigentlich ab. Und darum ist es natürlich toll, wenn wir zwischendurch wieder jemanden hier haben, der das Knäuel ein bisschen entwirren kann und ein bisschen den Faden wieder gerade kann ziehen. Und ich begrüße ganz, ganz recht herzlich einen von den wichtigsten Ökonomen, von den, was ich sagen, von den Star-Ökonomen hier in der Schweiz, der Professor ist an verschiedenen Schulen und Hochschulen. Er heisst Matthias zum Vornamen, Binswanger zum Nachnamen und er ist nicht das erste Mal hier. Und wir haben eigentlich immer Lob bekommen, dass die Leute gesagt haben, jawohl, jetzt habe ich etwas mehr verstanden. Ich hoffe, das ist heute auch wieder so. Herzlich willkommen, Matthias Binswanger.
Hallo miteinander.
Matthias Binswanger, wir haben in den verschiedenen letzten Gesprächen auch versucht, eben das Knäuel so ein bisschen zu entwirren und den Faden gerade zu machen. Was glauben Sie, ist das überhaupt möglich in der heutigen Zeit?
Es ist wie in allen anderen Zeiten auch schwierig. Aber da muss man sich vielleicht einmal kurz veranschaulichen, was Ökonomie überhaupt für eine Wissenschaft ist. Im Allgemeinen werden unsere Wissenschaften so dargestellt, als ob das ein linearer Fortschritt ist. Also man hat in der Vergangenheit wenig gewusst und jetzt wissen wir immer mehr, wir haben immer mehr gelernt. In Naturwissenschaften wie der Physik zum Beispiel, jetzt wissen wir viel besser, wie Materie zusammengesetzt ist. Und dann wird das uns so als Geschichte erzählt, wo man immer mehr weiß.
Aber ist das eine politische Antwort jetzt fast?
Nein, jetzt komme ich ganz zur Ökonomie. Oder? Dort ist das anders. Oder? In der Ökonomie gibt es in dem Sinn keinen linearen Fortschritt. Sondern in der Ökonomie versucht man eigentlich immer zu erklären, was im Moment gerade passiert, was da geschieht. Und das ist immer eine neue Herausforderung, herauszufinden, was ist jetzt gerade wichtig, was für Tendenzen gibt es jetzt gerade, mit welchen Modellen zum Beispiel können wir das erklären, aber auch mit welchen Modellen können wir es eben nicht mehr erklären, weil die jetzt nicht mehr gelten. Also Ökonomie ist eine ständige Herausforderung, auch für die Wissenschaft, immer eigentlich herauszufinden zu wollen, was sich im Moment gerade abspielt.
Aber trotzdem, es war eine sehr allgemeine Antwort jetzt gewesen. Wenn ich natürlich sage, am Morgen wissen wir nicht, was am anderen oben passiert und umgekehrt, dann haben wir ja wirklich eine Informationsflut von Entscheidungen, die gefällt werden, die uns zum Teil völlig sinnlos vorkommen. Und trotzdem haben sie einen riesengroßen Impact, sei es auf Europa, sei es auf die Welt und insbesondere auf die Schweiz. Also wir reden sicher von Amerika. Amerika, wo bis jetzt ein sogenannt verlässlicher Partner war, wo das vielleicht aktuell nicht mehr unbedingt ist, weil wir einen Mann an der Spitze haben, der einfach nicht so denkt, nicht linear denkt, würde ich jetzt sagen, sondern so Freude hat an dem Vaterknäuel. Und die Frage ist einfach, wenn Sie vor Ihre Studenten hertreten und über die ökonomischen Modelle berichten und sagen, so muss man so reagieren und das wird über das passieren, ist das aktuell alles eigentlich in der Schublade?
Ja, das würde ich nicht einmal sagen, unbedingt. Man kann schon einiges lernen aus der Vergangenheit. Man könnte da sehen, wie sich zum Beispiel Zölle in der Vergangenheit schon ausgewirkt haben. Also man steht da schon nicht ganz im luftleeren Raum. Und viele von diesen angeblich neuen Meldungen, die wir haben, sind natürlich pseudo-neue Meldungen. Wir werden zwar ständig irgendwie von News den ganzen Tag berieselt, aber wenn man genau nachschaut, sind es nur alte News neu verpackt. Und in Wirklichkeit passiert dann doch nicht sehr viel Neues.
Aber es ist jetzt schon etwas Neues passiert. Also, wenn ich erfahre, die Schweiz 31% Zoll und nachher die Hoffnung gar kein Zoll und nachher 39% Zoll und nachher gibt es hunderte
von Ausnahmen, die nicht nur für die Schweiz gelten, sondern für ganz Europa zum Beispiel gilt. Also wenn Sie etwas mit Aluminium oder Stahl machen oder jetzt mittlerweile auch im Lebensmittelbereich, gelten nochmal ganz andere Zölle. Also wenn ich Produzent bin, muss ich mir heute ja auseinandersetzen, aus was besteht mein Produkt. Das hat ein bisschen Milch drin und dann hat es noch ein bisschen Mais drin. Und was bedeutet das jetzt eigentlich? Also, das kann man ja fast gar nicht mehr handhaben. Und das ist schon eine Situation, wo die Generation nach dem Zweiten Weltkrieg so noch nie erlebt hat.
Nein, insofern sind wir natürlich in einer neuen Situation, die aber dann auch nicht so neu ist, wenn man noch weiter zurückgeht. Es ist noch neu, wenn man noch die letzten Jahrzehnte anschaut. Oder? Dann kann man natürlich sagen, über lange Zeit hat man einfach argumentiert, immer mehr Freihandel, wir bauen immer mehr Handelshemmnisse abbauen. Dadurch wird es immer mehr möglich, Güter und Dienstleistungen dort zu produzieren, wo man das am effizientesten produzieren kann. Und auf dieser Art leben wir in einer immer besseren Welt. Oder? Und diese Entwicklung die ist jetzt natürlich nachhaltig gestört, dank der Regierung Trump in den USA, wo plötzlich wieder massiv Zölle eingeführt hat. Und der Mann damit eigentlich im Wesentlichen wieder zurückgegangen ist an eine ältere Argumentation, die es auch schon lange vorher gegeben hat, wo die Idee die ist, wir müssen auf die Handelsbilanz schauen, Merkantilismus, oder? Und die Handelsbilanz sollte möglichst positiv sein und nicht negativ sein. Weil wenn die negativ wird, dann profitieren eigentlich andere Länder zu unseren Kosten. Das ist ja die Argumentation von Trump, wir müssen wieder selber produzieren. Und auf diese Art hat er wieder ein Argument gebracht, warum jetzt Zölle für die USA sinnvoll sind. Man will wieder die Produktion zurückholen in die USA. Da soll nicht irgendwo an einem anderen Ort der Welt die Wertschöpfung stattfinden, sondern in den USA. Dort soll wieder produziert werden. Und mit dieser Argumentation löst er natürlich kurzfristige Probleme zum Teil in den USA, wo zwar dann längerfristig sich ins Gegenteil verkehren könnte, aber zunächst macht das ja relativ viel Sinn in einem Land wie den USA. Es ist gar nicht so abwegig, die Argumentation.
Können wir es vielleicht mal ein bisschen detaillieren? Mhm. Nehmen wir jetzt mal ein Produkt, das mit 39% Zoll an der Grenze in Amerika ankommt. Er ist ja so schlau, dass er sagt, es muss jetzt schon in der Schweiz verzollt werden. Nicht erst dann, wenn es übergeschippert worden ist, dass der Amerikaner direkt würde
genau. treffen. Gehen wir mal schnell zurück zur ersten Amtszeit Zoll. Dort sind in erster Linie Stahl, Aluminium mit Zoll beleidigt worden. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass man wieder mehr in den USA produziert hat, die Metall, weniger importiert hat. Und die Preise sind auch nicht wesentlich angestiegen. Also da kann man sagen, das war durchaus erfolgreich. Jetzt ist natürlich die Frage, sind pharmazeutische Produkte auch wie Stahl und Aluminium? Also wenn man jetzt zum Beispiel auf pharmazeutische Produkte Zölle macht, was hat das denn für Auswirkungen in den USA? Ja, zunächst einmal natürlich die, dass man die viel teurer werden, die pharmazeutischen Produkte, auch in den USA. Und jetzt kann die USA in kurzer Zeit auch die pharmazeutischen Produkte produzieren. Also könnte jetzt einfach, kann da irgendwie Roche oder Novartis, nicht, könnte innerhalb von einem Jahr jetzt einfach die Produktion in die USA verlagert und dann werden die dort produziert, im gleichen Stil wie bisher in der Schweiz. Und da ist die Antwort dann, nein, das geht in vielen Ländern nicht so, weil in vielen Fällen nicht so, weil man braucht ja auch die Leute, die das können, man braucht die entsprechenden Fachkräfte. Das kann man natürlich nicht einfach von heute auf morgen verlagern an irgendeinen anderen Produktionsstandort und deshalb wird wahrscheinlich ein bisschen längerfristig sich das dann so auswirken, dass man einfach in den USA wesentlich mehr zahlt für Medikamente. In den USA, wo sowieso schon sehr hohe Preise hat. Im Moment sieht es natürlich so aus, als ob er unter Druck setzt, die pharmazeutische Industrie, indem er sagt, die müssen mit dem Preis oben runterkommen in den USA. Und tatsächlich sind die dort relativ hoch. Also man versucht dort zu profitieren von den hohen Preisen, die man erlangen kann. Es kann aber durchaus sein, dass längerfristig das überhaupt nicht oben runterkommt, die Preise, weil man natürlich verteuert, auch wichtige Zwischenprodukte in den USA, die eben dann notwendig sind, die man nicht selber herstellen kann in kurzer Frist. Und das sind dann die Auswirkungen, die zu wenig bedacht werden. Aber man muss da sehr schauen, genau von Produkt zu Produkt, wie sich das auswirkt. Und was sicher Trump jetzt erschüttert hat mit seinem Handeln, das ist eben der zu starke Glaube an Freihandel, oder, wo man sehr lange Zeit hatte, wo man gemeint hat, ja, wenn man immer mehr Freihandel hat, dann wird alles immer besser. Das ist aber ein sehr, sehr langfristiges Argument, oder? Wo man dann kann sagen, ja, am besten, zum Beispiel in den USA, produziert man kein Stahl und Aluminium mehr, weil das kann man an anderen Standorten günstiger produzieren. Was man da damit dabei aber vernachlässigt, ist, dass natürlich in einer kurzen und mittleren Frist viele Menschen arbeitslos werden in diesen Industrien, dass gewisse Regionen stark abhängig sind von diesen Industrien. Und die natürlich keine Freude haben, wenn man sagt, ja, ihr habt jetzt zwar euren Arbeitsplatz verloren, aber dafür euren Enkel geht es dann besser, weil bis dort in 50 Jahren, dort haben wir dann eine wesentlich bessere Situation, weil wir das billiger importieren können von woanders. Und wir haben jetzt auch neue Industrien aufgebaut in den USA. Also man hat da eigentlich lange Zeit vernachlässigt, die Kurzfrist, die für die Menschen eigentlich relevant ist. Und insofern kann man das auch verstehen, dass Trump wieder stark auf Zölle setzt, weil er natürlich kurzfristig damit durchaus das Interesse vom eigenen Volk schützt. Und in Wirklichkeit hat sich die USA noch nie wirklich an internationale Regeln gehalten. Es ist einfach so, dass Trump jetzt das ganz offensichtlich macht. Er hält sich ganz offensichtlich nicht dran. Die anderen haben sich halt weniger offensichtlich nicht dran gehalten. Aber jedes Mal, wenn es um Interesse gegangen ist von den USA selber, hat sich die USA eigentlich aus so internationalen Vereinbarungen dann heimlich verabschiedet. Und das ist halt Machtpolitik. Wer Macht hat, muss sich nicht an alle Regeln halten. Das war schon immer so gewesen in der Menschheitsgeschichte und wird auch in Zukunft so sein. Und das heisst, im Moment muss sich halt die USA nicht daran halten. Und sie nützt einfach die Macht jetzt ganz offensichtlich aus, was sie eben in der Vergangenheit nie so offensichtlich gemacht hat.
Ich komme zurück an meine Grenzen, also nicht an meine persönlichen Grenzen, sondern an die Grenzen, die ich erwähnt habe in Amerika. Jetzt kommt ein Produkt aus der Schweiz, das 39% Zoll hat. Das ist ja Staatsgeld. Also die 39% fließen nicht direkt an die Bauern in Amerika oder so, sondern die fließen in die Staatskassen hinein. Und tatsächlich aktuell erfolgreich. Der Staat bekommt mega viel Geld durch die Zölle, die jetzt fließen. Jetzt stellt sich einfach die Frage, wer zahlt das zuletzt? Sie haben jetzt ein bisschen das argumentiert, aber passiert das nicht relativ schnell, dass zwar der Staat jetzt aus der Schweiz 39% tatsächlich einkassiert, neu in einen Tresor rein tun zugunsten des Staates, aber dass tatsächlich nachher der Bürger eigentlich das wieder aufgebürdet bekommt, der hätte ja gerade so gut können Steuern machen im Land innen, weil ja der Bürger das muss zahlen.
Ja, das ist die Frage, wie sich Zölle nachher verteilen, oder? Natürlich zunächst einmal, wenn man jetzt 39% Zoll hat in den USA, dann wird das einfach draufgeschlagen beim Import, wenn irgendjemand die Güter in den USA importiert. Und das heisst, die Güter sind einmal teurer in den USA, um die 39%. Und dann hat das natürlich eine Auswirkung auf die Nachfrage. Und jetzt ist die entscheidende Frage die, wie reagieren die Nachfrager darauf? Zahlen die das einfach, oder die 39% mehr, weil die Produkte so wichtig sind? Das wäre der Fall, wenn man, wie die Ökonomen sagen, wenn die Nachfrage inelastisch ist, also nicht stark reagiert auf den Preis. Oder ist es so, dass man dann sagt, sehr schnell, wenn das teurer wird, ja nein, dann kaufen wir das nicht mehr, oder das ist uns jetzt teuer. Wir kaufen dann andere Produkte, die relativ billiger geworden sind. Wir sind nicht unbedingt auf das Schweizer Produkt da angewiesen. Und dann hat das natürlich wieder Rückwirkungen auf die Schweiz. Wenn man nicht mehr so viel verkaufen kann in den USA, ja, dann haben die weniger Einkommen, die Unternehmen, die produzieren. Das heisst, indirekt zahlen dann die eigentlich die Zölle, oder? Indem sie weniger Einkommen haben, weil die Nachfrage nach ihrem Produkt zurückgeht. Und auf die Art hat das sehr komplexe Wirkung. Also es zahlen dann am Schluss die unterschiedlichsten Akteure für die Zölle, wenn man das einmal genauer nachverfolgt.
Hat man da schon ein bisschen die Übersicht eigentlich? Und ist es tatsächlich, trifft es tatsächlich den Konsumenten?
Ja, genau, oder? Ich habe es vorhin schon versucht, ein bisschen auseinanderzunehmen. Oder wenn man ein Produkt nimmt wie Aluminium, Stahl, so etwas, zahlt der Konsument wenig drauf, oder, in den USA. Also dort war es wirklich der Effekt stärker gewesen, dass man eigentlich die Industrie stärkt, dass die wieder mehr können selber in den USA produzieren, verkaufen. Und es hat kaum Produkte verteuert für die Konsumenten in den USA. Jetzt, wenn man natürlich andere Produkte nimmt, wie pharmazeutische Produkte, da zahlen Konsumenten meistens auch nicht direkt, sondern das ist finanziert über das Gesundheitswesen, über irgendwelche Versicherungen. Und da hat die USA schon jetzt weitaus weltweit die höchsten Gesundheitskosten. Die machen dort etwa 18% aus vom Bruttoinlandprodukt, in der Schweiz etwa 13%. Also es gibt auch bei uns noch Luft nach oben. Und in dem Fall wird das natürlich sich längerfristig dann so auswirken, dass Konsumenten drauf zahlen, indem sie halt höhere Versicherungsprämien oder so etwas müssen zahlen. Bei anderen Produkten, die wir jetzt nicht mehr so exportieren, zum Beispiel Gruyère-Käse, da ist zusammengebrochen, weil Gruyère ist das Hauptlandwirtschaftsprodukt, das wir in den USA exportiert haben, also ein Erfolgsprodukt. Aber man muss natürlich nicht unbedingt Gruyère-Käse essen in den USA. Es gibt auch noch andere Käse aus anderen Ländern, die man importiert. Das heisst, da zahlt am Schluss die Schweiz selber drauf, indem einfach der Käse nicht mehr exportiert werden kann.
Also ganz schockierende Zahl jetzt gerade gelesen, dass 25'000 Kühe sollen geschlachtet werden, weil die schlichtweg einfach zu viel sind in der Schweiz.
Ja, genau. Und ein der Gründe dafür ist auch, eben, dass man weniger Milch verarbeiten kann zu Gruyère-Käse. Und Gruyère war eigentlich die beste Milchverwertung bisher. Also niemand hat höhere Preise gezahlt für Milch oder zahlt auch immer noch höhere Preise, weil man exportiert ja nicht nur in die USA, auch in andere Länder, wie wenn die Milch nachher zu Gruyère-Käse verarbeitet wird. Oder? Und darum wirkt sich das natürlich jetzt auch negativ aus in der schweizerischen Landwirtschaft. Aber es kommen natürlich noch andere Faktoren dazu, dass das Wetter und so weiter, dass halt das relativ viel eine hohe Milchproduktion ist jetzt im Jahr 2025. Aber wenn es natürlich auch trifft, das sind dann vor allem kleinere Unternehmen im Bereich Maschinenindustrie, Präzisionsinstrument. Und ja, da gibt es halt auch andere Produzenten auf der Welt, die auch Maschinen herstellen. Und wenn jetzt die aus der Schweiz einfach 39% teurer werden, dann kann man da natürlich zu einem grossen Teil auch ausweichen. Und das aus anderen Ländern importieren. Dann kann man natürlich in der Schweiz noch versuchen, ein bisschen abzugehen mit dem Preis und sagen, ja, wir versuchen das ein bisschen abzufedern, dass es doch nicht 39% teurer wird, sondern vielleicht nur 20%. Und das sind die vielleicht bereits zahlen, weil es ist eine Schweizer Qualität. Aber das erreicht natürlich dann irgendwann Grenzen. Und deshalb ist es in der Schweiz wichtig, oder haben wir auch das Glück, dass wir dann doch nicht zu stark von den USA oder von Export in den USA abhängig sind. Also wenn wir unseren gesamten Export anschauen, dann sind ja etwa die Hälfte von den Exporten sind pharmazeutische Produkte. Die sind nicht direkt betroffen von diesen 39%. Da muss man erst noch schauen, was mit den pharmazeutischen Produkten konkret passiert. Ein anderes Viertel ungefähr ist Goldhandel, also Gold, das wir exportieren, in der Schweiz raffinieren. Damit ist aber kaum eine Wertschöpfung in der Schweiz verbunden. Das heisst, darauf können wir auch relativ leicht verzichten, ohne dass wir einen wirtschaftlichen Schaden haben. Und dann bleibt noch so ungefähr ein Viertel von unseren Export in die USA. Und mit dem kann man auch umgehen, indem man halt versucht, dass man jetzt verstärkt versucht, andere Märkte zu erobern, sich konzentriert dort, weil nach wie vor gilt natürlich, dass Schweizer Produkte mit einer relativ hohen Qualität assoziiert werden. Und bei vielen Produkten stimmt das ja auch tatsächlich.
Haben Sie eine Idee, wie die Schweiz in 5 Jahren aussieht?
Vermutlich sehr ähnlich, wie sie jetzt aussieht. Ein bisschen mehr verbaut noch.
Der Zauberlehrling vom Goethe, der Meister ist weg, oder? Der Zauberlehrling hat sich die Sachen angeeignet und eigentlich bis der Besen bricht. Ist der Trump ein Zauberlehrling?
Nein, das wäre jetzt dem Trump ein bisschen zu viel zugestanden, oder? Wenn man als Zauberlehrling, als Zauberlehrling betrachten will, es ist ja da letztlich keine Magie dahinter, oder, die er nicht mehr stoppen kann. Sondern das ist ja alles eigentlich sehr nachvollziehbar, was er macht. Er macht ja eigentlich nichts Neues. Oder? Die Zölle sind überhaupt nichts Neues. Und zum Beispiel sind ja am Anfang, vor etwa 200 Jahren, sind Zölle einfach die wichtigste Einnahmequelle vom Staat gewesen. Also man hat gar nicht Zölle erhoben, um jetzt da irgendwie ausländische Konkurrenz fernzuhalten, sondern man hat ursprünglich mal Zölle erhoben, damit der Staat Geld überkommt. Das war der Hauptgrund gewesen, weil damals das Steuersystem noch nicht so ausgebaut war. Und man will ja in den USA möglichst tiefe Steuern haben. Und da ist das natürlich willkommen, wenn man dann nochmal eine Einnahmequelle hat, jetzt über Zölle. Also das hat auch diesen Hintergrund. Und was an Trump natürlich das Auffälligste ist, das ist das erratische Verhalten. Oder man weiß nicht genau, was passiert am nächsten Tag. Man weiß nicht, ob es Konzept hinter dem Ganzen ist oder ob es kein Konzept dahinter ist. Aber was er denn tatsächlich macht, sind ja jetzt nicht wahnsinnig originelle oder neue Sachen, sondern es sind eigentlich alte Sachen, die er wieder zur Anwendung bringt.
Aber noch einmal, also die Zollsenkung ist ja eigentlich eine faktische Steuer. Also wenn die Preise ja überwälzt werden, dann zahlt das der amerikanische Bürger. Dann muss er gar keine Steuersenkungen machen, sondern er tut ja eigentlich die Steuern einfach überwälzen.
Genau, wenn sie wirklich überwälzt werden. Aber eben, wenn man jetzt reagiert so, wie das ausländische Firmen sagen, ja, die USA ist ja gleich ein wichtiger Markt, jetzt müssen wir versuchen, da noch ein bisschen günstiger zu liefern in die USA, damit wir das kompensieren können, da die 39% Zölle, dann sind natürlich wir, das, was zahlen, und nicht Bürger in den USA. Also das kommt dann sehr darauf an, auf das Produkt, wer wirklich dafür zahlt.
Jetzt ist ja die Schweiz nicht nur abhängig von Amerika, sondern auch von Europa. Deutschland beispielsweise, um ein Land rauszugreifen. Und ich habe mir heute Morgen habe ich mir, die Staatsanleihen ausgedruckt, was die Rendite ist auf der 10-jährigen Staatsanleihen. Und das erste Mal in diesen Tagen hat Frankreich Italien übertrumpft. Also wenn ich jetzt in Frankreich eine Staatsanleihe rausgebe, muss ich mehr Zins geben für die Anleihen als der Italiener. Also Frankreich ist dort eigentlich im Moment aus der Sicht der Investoren noch schlechter da als Italien. Jetzt haben wir, für uns ist eigentlich Europa immer so unser umliegendes Land gewesen, oder? Das ist also sicher mal Deutschland, das ist ganz klar. Dann Frankreich ist auch ganz klar und über die Italiener haben wir immer so ein bisschen gelächelt und so, kommt schon gut vielleicht, oder? Und dann noch ein bisschen Österreich ringsum. Und dann haben wir es dann etwa gehabt und was da im Osten passiert ist, ist uns nicht so wahnsinnig wichtig gewesen. Jetzt, wenn man aber das sieht, wie das auseinandertrifft, dass in der Schweiz zahlt man heute für eine Staatsanleihe vom Bund kaum noch etwas dafür. Das ist etwas über 0%. Und wie gesagt, in Italien und in Frankreich ist das irgendwie zwischen 3 und 4% aktuell. Wie kommt das raus? Warum ist die riesengroße Differenz? Warum ist die Schweiz dort so viel besser als Europa? Obwohl wir eine gewisse Abhängigkeit haben von denen, könnte man ja sagen, ja, was macht jetzt die Schweiz besser?
Ja, wir haben es ja da mit Marktpreis zu tun. Also in dem Fall mit Marktpreis für festverzinsliche Staatsanleihen. Und da spielt natürlich Angebot und Nachfrage. Und warum haben jetzt Schweizer Staatsanleihen so eine geringe Rendite oder gar keine? Sind also bei Null, zeitweise sind sie auch negativ gewesen, sogar. Das heisst, der Schweizer Staat hat eine Prämie bekommen, wenn er sich verschuldet hat. Ja, das ist einfach die Hochnachfrage nach Schweizer Staatsanleihen. Und warum ist die so hoch? Die ist so hoch, weil die so sicher sind.
Schweizer aber warum tun die einfach Schweizer Franken noch im Eimer legen? Warum tun sie überhaupt Staatspapier kaufen? Wenn sie fast Null bekommen, bringt das ja nichts.
Ja, das ist natürlich Schweizer Franken einfach halten, oder? Bargeld bringt oder auf einem Bankkonto bringt natürlich auch keine Rendite. Und es muss natürlich auch sehen, wie sich so eine Rendite zusammensetzt, oder? Die Rendite setzt sich natürlich zusammen, einerseits aus der Änderung vom Preis. Das heisst, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 5-jährige Staatsanleihe kaufe in der Schweiz, oder? Und sagen wir, der Nennwert ist 100 und ich kaufe sie jetzt für 110, dann wertet sich die bis am Schluss wieder um 10% ab. Also der Preis geht wieder zurück von 110 auf 100.
Weil ich einfach das Geld wieder zurückbekomme, das ich investiert
habe. Genau. Und ich habe 110 zahlt, das heisst, ich habe 10% mehr zahlt, weil die Nachfrage so gross ist nach Schweizer Staatsanleihen, oder, dass ich einen wesentlich höheren Preis zahlt habe. Und jetzt setzt sich die Rendite zusammen nachher aus einem Zins, der durchaus noch positiv ist. Also ich komme vielleicht 1% Zins pro Jahr über die 5 Jahre. Gleichzeitig geht aber der Preis zurück von 110 auf 100. Oder? Und das gibt am Schluss die Rendite, von der wir da reden, die im Detail ziemlich kompliziert
ist. Also das ist negativ, also ich verliere 5%.
Genau, und die kann dann durchaus negativ sein. Und wieso ist die negativ gewesen? Ja, weil halt die Schweizer Staatsanleihen so begehrt gewesen sind. Oder? Dass es so eine grosse Nachfrage war, dass der Preis, wo sie emittiert worden sind, nach oben getrieben worden ist. Und warum jetzt? Sicherheit, das heisst, mit der Schweiz wird Sicherheit assoziiert. Und wenn wir jetzt zu Frankreich kommen, dann wird mit Frankreich natürlich inzwischen grosse Unsicherheit assoziiert. Das ist ja eine Risikoprämie, die da gezahlt werden muss. Eben, man zahlt etwa 3% mehr in Frankreich als in der Schweiz. Und eigentlich wäre es ja ähnlich. Es sind auch Staatsanleihen. Es ist der Staat, der dahinter steht. Aber offenbar traut man dem französischen Staat wesentlich weniger. Warum traut man dem weniger? Ja, weil er hoch verschuldet ist. Natürlich die Kriterien gar nicht einhalten, die er eigentlich müsste einhalten innerhalb von der EU. Also die Verschuldung ist wesentlich grösser. Politische Instabilität. Man sieht, die Regierung wechselt dort die ganze Zeit. Es ist völlig unklar, welche politische Linie in Zukunft verfolgt wird. Und das ist jetzt wiederum ganz ein wesentlicher Element in der Schweiz. Oder? Im schweizerischen politischen System haben wir ja absolute Stabilität garantiert durch unser System, weil die 4 grössten Parteien sind in unserer Regierung drin. Also die 7 Bundesräte werden von denen gestellt. Und das heisst, ich habe kein Risiko, dass irgendwie im Jahr 2026 jetzt plötzlich eine neue politische Richtung eingeschlagen wird, also irgendwie plötzlich eine neue Steuerpolitik kommt oder irgendwie eine andere Einkommensumverteilung gemacht wird, sondern ich habe eine enorme Garantie, oder, in der Schweiz. Ich weiss, das läuft mehr oder weniger so weiter. Und in allen diesen Ländern wie Frankreich, oder in Italien jetzt ein bisschen weniger, weil Meloni eine gewisse Stabilität auch gebracht hat, muss man ständig damit rechnen, dass eigentlich die Politik wieder ändert. Oder? Und das gibt natürlich auch eine grosse Unsicherheit, die sich dann am Schluss auch in den Renditen widerspiegelt, eben für Staatsanleihen.
Warum hat sich der Euro besser können halten? Also ist ja auch schlecht, oder? Aber hat sich besser können halten gegenüber dem Schweizer Franken als der US-Dollar. Der US-Dollar war vor knapp drei Jahren bei einem Franken gewesen, also haben wir Parität gehabt und wir pendeln jetzt irgendwie 78, 79 Rappen. Also man könnte sagen, man hat mehr als 20% verloren in 3 Jahren. Mhm. Und das ist doch eigentlich massiv. Der Euro ist etwa bei 93, 94 Rappen irgendwann. Also man hat einiges weniger verloren in dieser Zeit drin. Woher kommt das? Wieso ist denn das Vertrauen in Europa immer noch grösser aus der Schweizer Sicht als in US-Dollar?
Es hat natürlich nicht nur mit Vertrauen zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, was für eine Handelspolitik man letztlich verfolgt. Und natürlich ist das gewollt in den USA. Oder man will natürlich möglichst viel exportieren jetzt wieder. Man will die eigenen Produkte relativ billig machen. Was heisst, Zentralbank in den USA wird ja auch immer wieder unter Druck gesetzt durch Trump, möglichst Zinsen zu senken, möglichst tiefe Zinsen anzusetzen. Und das führt natürlich dazu, dass der Dollar schwächer wird, weil es ist dann weniger attraktiv, Geld in den USA anzulegen im Vergleich zum Ausland. Wenn man natürlich ständig grosse Handelsbilanzdefizite hat mit dem Ausland, dann heisst das, ausländische Währung wird natürlich wesentlich stärker nachgefragt von denen, die importieren in den USA, als jetzt umgekehrt Dollar nachgefragt werden von denen, die eben aus den USA importieren. Also all das hat natürlich die Tendenz, den Wert des Dollar ständig zu senken. Und der wäre natürlich noch wesentlich tiefer, der Wert vom Dollar, wenn nicht der Dollar massiv über Jahrzehnte einer schon gestützt worden wäre, dadurch, dass vor allem asiatische Länder, China, Japan, aber auch einige andere, eigentlich massiv immer investiert haben in amerikanische Staatsanleihen und auf diese Art auch wiederum den Wert vom Dollar dann gleich noch gestützt haben. Und das war eine Art Win-Win-Situation. Die USA hat sich immer mehr können verschulden, weil sie gewusst, die Schulden werden gekauft. Die sind begehrt im Ausland. Und auf der anderen Seite haben Chinesen und andere Asiaten können relativ billig dann ihre Güter in die USA exportieren. Und das ist erst jetzt so durch Trump ein bisschen ins Wanken gekommen, das ganze System. Und das ist natürlich auch nicht sehr durchdacht jetzt von der Regierung Trump. Weil auf der einen Seite will man einen möglichst tiefen Dollar, also man will ja attraktiv sein, wieder mehr exportieren. Das heisst, die eigenen Güter sollen möglichst billig sein. Auf der anderen Seite will man aber auch nicht den asiatischen Ländern irgendwelche Vorteile zugestehen, also dass sie dann eigentlich die wieder aufkaufen, weil sie können billig in die USA exportieren. Das will man eben abstellen. Und das ist insgesamt dann auch nicht sehr durchdacht, würde ich sagen, von der Regierung Trump. Oder sie hat keine eigentlich durchdachte Politik, was die Entwicklung des Dollar in Zukunft betrifft.
Ich würde gerne gleich nochmal auf den Euro auch nochmal eingehen. Wir haben jetzt in Deutschland das sechste Jahr, wo wir eine Schwächung haben von der Wirtschaft. Wir haben Frankreich, das seit weit über 50 Jahren immer Defizit geschrieben hat. Also in den letzten, ich glaube, 53 Jahren oder so hat Frankreich noch nie schwarze Zahlen geschrieben, sondern immer Schulden gemacht. Man hat sich eigentlich ganz selten oder fast nie an die eigenen Regeln gehalten, mit zum Beispiel diesen maximal 3% mehr Wachstum als das BIP und auf der Schuldenseite. Und Frankreich ist näher bei 6%, also mehr als doppelt so viel, wie eigentlich erlaubt wird. Und es interessiert eigentlich niemand. Das ist noch zum Teil fast übler als in Amerika.
Ja, das ist natürlich eine der grossen Schwächen von dem ganzen Eurosystem, dass man eine Regel eingeführt hat, wo von Anfang an sich einzelne Länder nicht daran gehalten haben und sich auch in Zukunft nicht daran halten werden. Und das führt dazu natürlich, dass die Währung nicht das Vertrauen hat, wo sie eigentlich müsste haben. Deshalb hat man ja auch schon von der Euro-Krise geredet, vor mehr als 10 Jahren mittlerweile. Zu deren ist dann aber gleich nicht gekommen, weil am Schluss niemand das Interesse hat, dass der Euro wirklich zusammenbricht. Das heisst, man lässt die halt dann doch gewähren, die Länder, die sich nicht halten an die Regeln, weil ein Auseinanderbrechen vom System würde man als noch schlimmer eigentlich anschauen, wie das sich die nicht an die Regeln halten. Aber man sieht dann halt auf den Finanzmärkten, nicht? Es gibt dann halt entsprechende Risikoprämien. Und das heisst jetzt natürlich, wenn man es von der Schweiz aus anschaut, nicht, wollen wir auch Teil sein von dem System, oder? Wo eigentlich keine wirklich stabile Währung dahinter steht. Oder sind wir nicht eigentlich gut bedient mit dem Schweizer Franken, wo sehr stabil ist und wo uns ermöglicht, dass sich der Staat praktisch zu null Zinsen verschulden kann.
Was werden unsere Kinder mal über uns sagen? Dass sie sagen, ihr habt Schulden produziert. Also in Amerika ist es, glaube ich, im Moment so, dass etwa 3 Milliarden US-Dollar Zinsen pro Tag anfallen. Das ist mehr als das gesamte Armeebudget. Und Zinsen, das ist ja eigentlich Cash-out. Das ist, da kann ich mir weder einen Schlenkstängel kaufen, noch kann ich eine Brücke bauen damit, sondern das ist wirklich eigentlich Cash-out. Es bringt nichts. Also eine Situation, und die werde ich auch vererben. Also, sonst, wenn ich privat erbe, kann ich mein Erben ausschlagen, wenigstens. Oder? Aber das kann ja in einem Land, können wir das nicht. Das heisst, auch Frankreich mit ihren 115-116% Verschuldung gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt hat eine enorme Zinslast. Und wird unseren Kindern etwas vererben, was eigentlich für die eine Katastrophe ist. Also die haben Pflichten, aber eigentlich keine Rechte. Was werden die mal über uns sagen?
Wird darauf ankommen, wie das Wachstum ist. Weil Verschuldung ist immer dann ein Problem, wenn das Wachstum gering wird oder aufhört. Weil solange man ein gewisses Wachstum hat, weiss der Staat natürlich, dass er in Zukunft auch höhere Steuereinnahmen hat. Also wenn man Wachstum hat, wächst das Bruttoinlandprodukt und wenn der Steuersatz gleich bleibt, kommt der Staat auch in Zukunft immer mehr Geld über. Und solange es das Versprechen gibt, oder, ist die Verschuldung nicht problematisch. Die wird dann problematisch, wenn das auseinanderdriftet. Wenn man eigentlich immer höhere Verschuldung hat und gleichzeitig das Wachstum eigentlich nicht mehr standhaltet mit diesen Erwartungen, Dann müssen wir die Steuersätze erhöhen, damit der Staat doch einigermaßen seine Finanzen in den Griff bekommt. Und das hat dann aber auch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und dann fängt es an, problematisch zu werden. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist die Frage, wo man verschuldet ist. Ist man im Ausland verschuldet oder ist man im eigenen Land verschuldet?
Japan, so ein Beispiel.
Japan, sehr hohe Verschuldung, relativ unproblematisch.
Bei den eigenen Leuten?
Weil sie bei den eigenen Leuten verschuldet sind. Das heisst, der Staat zahlt zwar sehr viel Geld für seine Schulden, das Geld bleibt aber im Inland, weil diejenigen, die die Zinsen überkommen, die sind auch im Inland und gehen das Geld auch im Inland wieder aus. Das heisst, das Geld fließt auch wiederum in die japanische Wirtschaft. Wenn es jetzt aber so ist, dass das eigentlich die Schuldner im Ausland sind, Gläubiger, also dass Gläubiger im Ausland sind, nicht, dann führt das natürlich dazu, dass das Geld abfließt. Und das ist das Problem, wo sehr viele Entwicklungsländer hatten und auch haben. Oder dann wird führt Verschuldung dazu, dass man immer höhere Zahlungen muss aus Ausland leisten muss, für Rückzahlungen, für Zinszahlungen. Und das kann nicht sehr lange gut gehen. Also man muss immer genau schauen, wer ist genau verschuldet, bei wem ist man verschuldet und was sind die Wachstumsaussichten im Land. Und erst dann kann man sagen, wie problematisch oder unproblematisch das ist. Also ich habe jetzt nicht Schulden von Japan zum Beispiel direkt vergleichen mit Schulden von irgendeinem Entwicklungsland, wo vielleicht prozentmäßig ist das genau gleich, aber in Japan ist es unproblematisch und in einem Entwicklungsland ist es problematisch, weil es im Ausland verschuldet ist.
Gehen wir doch von einer ganz schweren Kost ein bisschen zu einer leichteren Kost. Kumpen wir ein bisschen in die Schweiz hinein. Wir haben eine Initiative gehabt, wo wir darüber abgestimmt haben. Das war keine Initiative, es ist ein Gesetz, wo wir darüber abgestimmt haben. Und zwar ist es um Zweitwohnungsbesitzer gegangen und um über einen Eigenmietwert. Oh. Zu meinem ganz grossen Erstaunen, ich bin sicher, das kommt nicht durch. Das ist seit so und so vielen Jahren, seit dem Krieg ist das so, dass diese Steuer existiert. Also die bleibt auch, der Staat wird das nicht zulassen. Und das Schweizer Volk ist irgendwie für eine Überraschung gut gewesen und hat mit 57% oder 58% das Gesetz angenommen. Das heisst, dass der Eigenmietwert wird fallen, irgendwie ein, zwei, drei Jahren. Wir wissen es noch nicht so ganz genau, wie schnell das wird gehen. Und jetzt reden wir halt gleich wieder über Verschuldung. Ich glaube, in der Schweiz ist die grösste Verschuldung, die die Schweizer Bevölkerung hat, ist in den eigenen Häusern, also sprich Hypotheken. Was passiert jetzt? Was passiert auch bei den Banken? Fangen die Leute ihre Hypotheken an, zurückzahlen, weil sie ja nichts mehr abziehen können, wo steuertechnisch relevant wäre? Oder gehen die Hypotheken einfach so ein mässiges Loch auf, weil weniger Hypotheken da sind, weniger Leute fragen das nachher und die Banken sagen, wie der Staat, das ist mir eigentlich wurscht, ich muss einfach gleich viel Geld haben, also die hypothezieren müssen, die nicht zur Kasse betten. Was passiert?
Ja, also im Moment ist die Schweiz immer noch der Hypothekarkredit-Weltmeister. Also in keinem anderen Land vergehen die Banken prozentmäßig einen höheren Anteil als Hypothekarkredit wie in der Schweiz. Also nur etwa 85% von allen Bankkrediten, die es in der Schweiz gibt, sind Hypothekarkredite. Und die haben natürlich jetzt über den Banken über lange Jahre ein absolut sicheres Einkommen garantiert. Weil der beste Schuldner ist immer derjenige, der das Geld eigentlich nicht braucht. Und solange man im grossen Stil Kredit stehen lassen bei Hausbesitzern, die den Kredit eigentlich gar nicht brauchen, aber einfach stehen lassen, weil sie können ja abziehen, Zinszahlungen eben bei den Steuern, dann ist das der absolute Idealfall, praktisch kein Risiko und ein Einkommen, das Jahr für Jahr sich wiederholt. Und jetzt haben wir den abgeschafft, den Eigenmietwert, was ja eigentlich eine relativ seltsame Konstruktion war. Den hat man ja eingeführt einmal, irgendwie in den 1930er Jahren das erste Mal, einfach weil der Staat Geld gebraucht hat, zusätzliches Geld. Und wenn man halt kein tatsächliches Einkommen mehr besteuern kann, dann fängt man halt an, fiktive Einkommen zu besteuern. Also hat man da ein fiktives Einkommen sozusagen unterstellt, oder? Wenn man in der eigenen Immobilie wohnt, den Vorteil, den man dann hat gegenüber Mietern. Und das hat man dann halt immer weitergezogen, weil es auch eine willkommene Geldquelle war für den Staat. Das muss man dann aber natürlich wieder kompensieren, indem man auf der anderen Seite Abzüge erlaubt von den Steuern. Und das sind eben die Abzüge für Zinszahlungen, aber auch für Unterhaltszahlungen. Das führt aber zu einem immer komplexeren, undurchsichtigeren Steuersystem. Und insofern ist das sehr zu begrüßen, dass man jetzt einmal eine Steuer auf ein fiktives Einkommen abgeschafft hat und auch die entsprechenden Abzugsmöglichkeiten. Das heisst, wir haben es jetzt wirklich mal wieder vereinfacht, das System. Und das gibt jetzt natürlich kurzfristig gewisse Gewinner und gewisse Verlierer, weil es geht dann um Details, wie eben Zweitwohnungsbesitzer, wie die jetzt umgekehrt das müssen besteuern und so weiter. Das sind dann Details, oder, die sich in der nächsten Zeit noch werden, geklärt werden. Aber insgesamt würde ich sagen, das ist eine positive Entwicklung, wo man, oder einer der ganz wenigen Fälle, wo man tatsächlich das Steuersystem einmal vereinfacht hat.
Wenn die Zinsen würden aufgehen, nehmen wir an, wir haben das erlebt, in den Anfang des 90er Jahren haben wir bis zu 8%, 9% Hypotheken gehabt. Wo man musste zahlen, oder? Ich kann mich also an das erinnern, das hat uns fast umgebracht, das war so teuer, das Geld. Dann war es ja zu Ungunsten von der Gemeinde oder von der Steuerempfänger, weil man hat sehr viel können an den Steuern abziehen nachher und damit ist nichts gefallen. Jetzt, wo die fast 0% Zinsen da sind, ist der Abschaffung vom Eigenmietwert zu Ungunsten vom Staat, zu Ungunsten der Gemeinde und zu Ungunsten der Kantone. Wie sieht man das? Wie lange denken Sie, dass die Balance wird aufrechterhalten, also tiefe Zinsen und für den Eigenmietwert? Also wie lange können wir von dieser Situation als Häuslebesitzer wirklich profitieren? Und wenn könnte man so spüren, nach vielleicht historischen Zyklen, dass die Tiefzinsphase wieder mal hören könnte?
Ja, wir müssen natürlich immer auch schauen, was sind Nominalzinsen, was sind Realzinsen. Oder? Damals waren natürlich auch Inflationsraten wesentlich höher gewesen. Und wenn man dann die Realzinsen anschaut, dann sind die auch nicht so hoch gewesen. Oder? Auch wenn man 8% oder 9% Zinsen gezahlt hat.
Die Differenzinflation halt, zu
ja, genau,
Zinsen.
Aber wir hatten halt auch eine relativ hohe Inflation in dieser Zeit. Und jetzt tatsächlich spielt es gar nicht so große Rolle im Moment für einen Hausbesitzer, der noch abziehen kann, weil die Zinszahlungen sind relativ gering. Und das heisst, eigentlich profitiert im Moment der Hausbesitzer von der Abschaffung des Eigenmietwert, weil das, was er können abziehen konnte, ist gar nicht sehr viel gewesen, aber er hat relativ viel Steuern gezahlt eben auf das fiktive Einkommen, das er hatte. Und wenn man sehr langfristig anschaut, dann sieht man eigentlich, das ist immer wieder ein Auf und Ab oder, von den Zinsen. Also man kann nicht damit rechnen, dass die Zinsen jetzt sehr langfristig irgendwo auf einem bestimmten Niveau bleiben, sondern dass sie wahrscheinlich weiterhin werden schwanken in dem Bereich, wo sie auch in der Vergangenheit geschwankt haben. Also da kann man nichts wirklich ausschliessen und sagen, das ist jetzt immer so. Aber der Staat, klar, der muss schauen, wie er zu seinem Geld kommt. Und für den ist natürlich das mit Mindereinnahmen im Moment verbunden. Die Frage ist jetzt, ob das unbedingt schlecht ist, oder? Wenn die Haushalte, die Hauseigentum haben, ein bisschen mehr Geld haben und der Staat ein bisschen weniger Geld hat. Die Frage ist dann, wie wird es kompensiert? Mit welchen anderen Steuern?
Wird tatsächlich etwas überhaupt passieren? Also aktuell, wenn ich jetzt weiss, in 3 Jahren ist das vorbei. Also ich jetzt noch allen Handwerker anrufen, jetzt noch kurzfristig in den nächsten 3 Jahren und möglichst viel wieder renovieren und schön machen. Und dann kann ich das sowieso abziehen und dann spielt mir das im Moment keine Rolle. Und nachher, wenn es dann soweit ist, tatsächlich, dass das Eigenmietwert fällt, dann tue ich den Handwerker nicht mehr engagieren, weil ich habe ja alles schon tipptopp in die Ordnung gebracht. Es ist fast so ein bisschen wie Tim Burt nach Amerika, wo man gewusst hat, die Zölle kommen, oder? Dann hat man schnell das Schiff vollgeladen und hat die Amerikaner die Lagerhäuser gefüllt, damit man möglichst lange profitieren kann. Das ist eine ähnliche Situation. Wird dann das Gewerbe leiden unter dieser Geschichte?
Nein, das glaube ich nicht. Also die Effekte gibt es natürlich immer, aber die, wenn man es anschaut, auch in der Vergangenheit, die heben nie sehr lange an. Also das gibt es natürlich, dass gewisse Sachen vorgezogen werden, aber längerfristig werden wir da nicht grosse Einflüsse können beobachten können. Und so wie es im Moment aussieht in der Schweiz mit Zuwanderung, wird natürlich der Bauboom weitergehen. Das heisst, man braucht weiterhin Handwerk, man wird weiterhin verdichten, versuchen zu verdichten und so weiter, sodass auch das Gewerbe weiterhin gefragt ist im Baugewerbe.
Haben wir denn in 10 Jahren überhaupt noch Handwerker, die Schweizerdeutsch reden. Also nicht jetzt, um zu sagen, etwas gegen Ausländer, überhaupt nicht. Aber Fakt ist einfach, dass immer mehr Schweizer gerne hinter einem Bildschirm sind und weniger ihre Hände brauchen.
Ja, das kommt darauf an, was für Anreize das wir setzen. Oder? Das passiert ja nicht einfach so, sondern wenn natürlich wir in einem Land leben wie der Schweiz, wo der nicht viel gilt, wo sich die Hände schmutzig macht, wo man früh aufstehen muss, irgendwie am Morgen, um arbeiten zu gehen, und irgendein Influencer ist grossartig, wo da grossen Raum erreicht und noch viel Geld verdient, indem er sich da irgendwie produziert am Internet. Und solange der als Held gilt, kann man nicht erwarten, dass sich viele junge Menschen begeistern für einen Handwerkerberuf. Das heisst, wir müssen dafür sorgen, dass eigentlich die Anreize wieder grösser sind, auch die Berufe zu ergreifen. Und da ist wichtig, dass man dann auch den Berufsstolz wieder zurückgibt. Also dass das als etwas gilt, wenn man Handwerker ist. Und dass man das eigentlich als gleichwertig betrachtet, auch zu einer akademischen Ausbildung. Weil eigentlich sind die Bedingungen gut, heute als Handwerker. Man ist sehr gefragt. Man kann auch gut Geld verdienen in diesem Bereich. Und wahrscheinlich muss man auch den Schweizer Traum wieder ein bisschen zum Leben erwecken, das heisst, der Traum in der Schweiz vom Handwerker oder vom Lehrling zum CEO. Das war ja so ein Pendant zum amerikanischen Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und der Traum lebt halt heute auch nicht mehr wirklich, oder? Weil halt überall suggeriert wird, ja, jetzt haben wir viel größere Anforderungen, jetzt müssen wir auch eine höhere Ausbildung machen. Das geht jetzt nicht mehr einfach nur mit einer Lehre. Obwohl sehr vieles geht mit einer Lehre. Man kann ja nachher auch studieren, wenn man nachher will. Ist alles möglich. Aber da sind wir natürlich gefragt in der Schweiz. Wir müssen die Anreize wieder richtig setzen.
Der Handwerker in der Schweiz oder der junge Mann beispielsweise, wenn er etwas selber machen will oder die etwas flicken muss, dann geht er ein YouTube-Film schauen. Und er merkt dann, dass es eigentlich immer noch nicht klappt, weil er nicht so recht weiss, wo er jetzt den Schraubenzieher ansetzen soll. Aber jetzt können wir noch weitergehen. Jetzt können wir KI fragen und sagen, du, los, wo muss ich eigentlich den Schraubenzieher ansetzen? Jetzt, wenn KI mir sagt, du musst ihn rechts haben, aber im Prinzip ist es völlig ein Unsinn, ich muss ihn nämlich links haben, dann mache ich das und knüppel so rechts, lang rechts umeinander. Was hat das schlussendlich für einen Einfluss, dass von da beim YouTube-Film und geht über zur künstlichen Intelligenz, wo mir im Prinzip sagt, was ich, wenn, wie, wo muss machen?
Ja, es braucht ja natürlich mehr, wenn man so will, KI-Handwerker, oder? Das heisst, Handwerker, die KI beherrschen und die wissen, wie man mit ihr umgeht, welche Fehler die typischerweise macht, wie man die kann wirklich sinnvoll einsetzen in gewissen Bereichen. Weil natürlich, wir können überall heute nachschauen auf YouTube-Filmen, was man wie wo machen kann. Aber auf der anderen Seite habe ich auch nicht unbegrenzt Zeit, oder? Also ich habe ja nicht stundenlang irgendwie da versuchen umzuprobieren, wenn ich jetzt irgendwie in einem Unternehmen bin und da muss möglichst schnell irgendwie ein Problem lösen, dann wird das nicht so sein, dass jetzt da die alle jetzt aufs Internet gehen in dem Unternehmen und da irgendwie YouTube-Filme schauen, wie man möglicherweise das Problem könnte beheben. So, wahrscheinlich braucht man jemanden, der sehr schnell wo Erfahrung hat und sehr schnell das Problem kann lösen. Da braucht es aber jemanden, der Erfahrung hat mit dem KI-System, oder, wo weiss, wie das einigermaßen funktioniert. Und ich glaube, es werden genau in dem Bereich in Zukunft sehr viele Handwerker gefragt sein. Ob man die dann noch Handwerker nennt oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber wir brauchen Leute, die ganz praktisch können umgehen mit diesen Anwendungen.
Es bräuchte ja nicht nur im Prinzip die Stellen unten in der ökonomischen Leiter, es bräuchte ja auch wahrscheinlich oben. Und zwar als Beispiel, ich habe kürzlich mal müssen, wegen einem Gebäude, das verkauft worden ist im Basel-Land, herausfinden, wie sind eigentlich die Handänderungssteuern? Wie sieht das ganz genau aus? Und im Normalfall hat jetzt www.weissnichtwas gemacht und hat mich orientiert, wo gibt es einen Anwalt, der mir das sagen kann. Der hat mir das im Prinzip ausgebeindelt und hat mir eine Rechnung für 1'000 Franken geschickt. Jetzt bin ich auf KI gegangen, bei Gemini Google und habe gesagt, hör mal, so teuer ist das Haus gekauft worden, vor 35 Jahren. Jetzt wird es so teuer verkauft, so viel ist investiert worden in der Zwischenzeit. Was passiert jetzt? Und dann komme ich wirklich eine 10-seitige Abhandlung über, wo mir auf den Topf genau sagt, was jetzt passiert, was muss ich auf den ersten 70'000 Franken zahlen, auf den nächsten 200'000. Wie weit zurück spielt überhaupt im Basel-Land eine Rolle, dass ich Besitzestour geltend machen kann und so weiter. Das ist in jedem Kanton ein bisschen anders. Also ich habe eine tipptoppe Abhandlung bekommen und habe gewusst, was Sache ist. Und dort würde ich jetzt sagen, dort habe ich jetzt an einem Juristen ein bisschen die Bühne weggenommen.
Ja, wir beobachten natürlich nicht, dass Juristen bis jetzt oder der Bedarf an Juristen zurückgeht. Oder? In einzelnen Bereichen ist das natürlich so. Oder? Wenn man jetzt KI oder eben ChatGPT oder so eine Anwendung verwendet, um irgendwie eine präzise Frage zu stellen, wie eben nach den Steuern, die ich zahlen muss, irgendwo, wenn ich eine Immobilie verkaufe oder so etwas, dann komme ich da natürlich sehr präzise Antworten über. Und da brauche ich wesentlich weniger Zeit und Geld, als ich früher gebraucht habe, um die Antworten überzukommen. Also da bringt das einen Vorteil. Sofern alles so bleibt, wie es ist. Oder? Aber meistens werden die Sachen dann eben auch komplexer dadurch, dass es die Möglichkeiten gibt. Weil natürlich die Gesetzgebungen selber und die Bestimmungen, die werden auch immer komplexer und ausgebaut, weil jetzt kann man ja langsam auch Regulierungen mit Hilfe von KI ausformulieren. Man kann detaillierte allgemeine Geschäftsbedingungen machen und so weiter, sodass die Realität eben auch komplexer wird, mit deren ich mich auseinandersetzen muss. Also wenn wir mal ein anderes Beispiel nehmen, dann beobachten wir ja zum Beispiel im Finanzbereich bei Banken, dass ich eigentlich keinen Anlageberater mehr brauche. Oder das kann KI besser, KI kann in viel kürzerer Zeit die gesamten Finanzmärkte global durchsuchen, alle Bewegungen feststellen und dann mein Portfolio in relativ kurzer Zeit anpassen an die Bewegungen, also irgendwelche Aktien verkaufen, andere kaufen. Also das ist immer optimal angepasst. Oder? Da brauche ich keinen Finanzanalyst mehr. Oder? Und tatsächlich haben wir auch weniger Finanzanalysten in den Banken. Wir haben aber nicht weniger Leute, die in Banken arbeiten, weil gleichzeitig die Compliance-Abteilung einfach immer grösser wird.
Oder? Also eigentlich die nicht wahnsinnig grossen Nutzen bringen.
Nein, und das ist aber genau aus der Entwicklung, oder? Weil es natürlich immer komplexere Regulierungen gibt, oder? Banken immer mehr reguliert sind, muss man entsprechend sich mit den neuen Regulierungen auseinandersetzen, wissen, wie man mit denen umgeht, möglicherweise auch wissen, wie man sie umgeht, die Regulierungen, was dazu führt, dass der Staat wieder noch genauer muss regulieren, dass auch die Umgehungsmöglichkeiten jetzt verschwinden und so schaukelt sich das dann gegenseitig.
Also man kann sagen, allgemeine Geschäftsbedingungen, die jetzt 10 Seiten sind, die sind in Zukunft 50 Seiten.
Ja, 50 oder vielleicht sogar 100 Seiten, weil jede Eventualität dort auch noch irgendwo dann abdeckt ist. Das heisst, ein Mensch kann das gar nicht mehr lesen, das liest auch noch KI und schreibt es auch KI. Also KI wird alle möglichen relevanten Schadensfälle da können auflisten und dann wird man die alle können in die allgemeinen Geschäftsbedingungen
hineinnehmen. Ist denn der Richter in der Judikative in Zukunft auch KI? Weil der Richter kann es gar nicht verstehen, gar nicht lesen.
Ja, das ist das Problem, oder? Also man lebt dann immer mehr eigentlich in einer Blackbox. Und die Frage ist ja, wollen wir eigentlich in einem Rechtssystem leben, wo wir nicht mehr durchschauen, wo wir gar nicht mehr verstehen? Weil wir sind ja jetzt noch davon ausgegangen, dass das alles mit viel Gutwill passiert, dass man da noch das Beste will. Aber vielleicht sind ja da auch gewisse Interessen dahinter. Vielleicht gibt es ja da auch irgendwelche kriminellen Organisationen, die das versuchen, zu ihren Gunsten dann auszunutzen, alles. Sind wir da nicht irgendwelche Mächten auch ausgeliefert und so weiter. Und das ist natürlich ein Problem, oder? Wenn man immer mehr KI einsetzt, dann wird die Welt immer mehr zu einer Blackbox, die wir eigentlich nicht mehr durchschauen. Ich weiss nur noch, die KI die fällt die beste Entscheid für mich. Also sie macht die optimale Finanzanlage, tut mein Portfolio optimal anpassen. Aber passt es wirklich optimal an? Sind da nicht vielleicht auch noch die Interessen der Bank dahinter? Ist das nicht so, dass die mir ab und zu da etwas verkauft, die ich eigentlich gar nicht wirklich will.
Also dass die Bank würde irgendwie bei der KI zahlen, damit sie sich manipulieren kann.
Aber vielleicht auch der Fonds, irgendein Fonds, der es verstanden hat, sich so attraktiv darzustellen auf dem Internet, dass er erkannt wird als beste Investitionsmöglichkeit. Vielleicht stimmt da aber auch etwas gar nicht bei dem Fonds. Ich kann es gar nicht mehr durchschauen, ich weiß es auch nicht mehr. Das heisst, ich werde immer mehr eigentlich zu einem Objekt, oder? Und das eigentliche Subjekt ist dann die KI, die für mich Entscheidungen trifft. Und ich bin einfach dankbar, dass da alles jetzt für mich erledigt wird und ich nicht mehr selber involviert bin in den ganzen Optimierungsprozess. Aber wahrscheinlich, wenn man es dann genau überlegt, ist man dann doch nicht so dankbar, wenn man das Gefühl hat, man wird vielleicht digital immer mehr übers Ohr gehauen und ist da irgendwelche Interessen ausgeliefert, die man gar nicht mehr kontrollieren kann.
Wird die Universität so etwas untersucht?
Es wird relativ wenig untersucht in diese Richtung. Es wird natürlich, es gibt sehr viele Forschungen ganz konkret zu einzelnen Anwendungen. Ob jetzt das wirklich optimal ist, wie genau so Entscheid gefällt werden, da gibt es schon sehr viel Forschung. Aber jetzt umfassendere Analyse, wie sich das eigentlich auswirkt als auf die gesamte Gesellschaft, Wirtschaft, da sind wir noch dermaßen am Anfang, dass sich eigentlich noch wenig Forscher Gedanken gemacht haben, weil ja die meisten Forscher, die auf dem Gebiet tätig sind, ja, die haben auch gerne Geld für ihre Forschung und die Geld kommt natürlich, das Geld kommt typischerweise dann aus irgendwelchen Tech-Unternehmen, die mit KI zu tun haben. Das heisst, sie sind schon aus dem Grund eigentlich nicht kritisch eingestellt gegenüber KI, weil sie ja gerne mehr Forschungsgeld haben.
Matthias Binswanger, Sie haben mal am Anfang Chemie studiert, bevor Sie sich für die Ökonomie entschieden haben. Wenn Sie jetzt zurückschauen mit dieser schwierigen, vielschichtigen Ökonomie, wo Sie sich jeden Tag müssen wieder belehren müssen, dass das nicht gestimmt hat, was Sie gestern gedacht oder gesagt haben, wären Sie eigentlich froh gewesen, Sie wären bei der Chemie geblieben?
Nein, gar nicht. Weil das fasziniert mich ja gerade an der Ökonomie. Dass sich die Sachen immer ändern, dass wieder etwas Neues ist, das macht es spannend. Und das ist genau auch mit dem Grund, warum ich nicht bei der Chemie geblieben bin. Weil Atome oder Moleküle, die verhalten sich halt immer noch gleich wie vor 100 Jahren.
Aber man findet ja auch in der Chemie und in der Physik findet man ja fast jeden Tag irgendein neues Teil, das auf ein anderes tätscht und nochmal ein Teil macht. Also es ist ja faszinierend, was dort abgeht.
Da geht natürlich auch sehr vieles ab, nur hat das meistens sehr wenig zu tun mit unserem Alltagsleben bzw. mit den Substanzen, die wir im Alltag verwenden. Die bleiben mehr oder weniger gleich und viele von den neuen Sachen, die man entdeckt, die existieren nur in Sekundenbruchteilen und sind natürlich nur das Resultat von irgendwelchen Experimenten, wo man irgendwie versucht nachzuweisen, dass wenn man jetzt irgendwie irgendwelche Teile in einem Tunnel oder von 50 km Durchmesser da, in Hochgeschwindigkeiten umeinander sausen lässt, dass dann da irgendwelche Subteile wieder entstehen, wenn man die mit entsprechender Energie versorgt. Aber mit unserem Leben hat das relativ wenig zu tun und die Ökonomie die hat wesentlich mehr mit unserem Leben zu tun.
Haben Sie auch schon Ihren Studenten gesagt, wenn Sie so ins Plenum geschaut haben, wieso studieren die Ökonomie?
Nein, das ist für mich eigentlich nachvollziehbar, wieso man Ökonomie studiert. Man will ja einigermaßen verstehen, oder? Wie die ökonomischen Entwicklungen sind um einen herum. Man will einigermaßen verstehen, warum es jetzt gerade gut läuft in der Wirtschaft oder warum Arbeitslosigkeit hoch ist oder warum es jetzt wieder gering ist. Und insofern haben die meisten Menschen doch ein natürliches Interesse auch an Ökonomie, wenn man es ihnen nicht allzu theoretisch präsentiert.
Das haben Sie super gemacht. Danke, Matthias Binswanger, dass Sie zu Besuch sind bei Aktiv Radio.
Ich bin gerne da gewesen. Danke.
Aktiv Radio Interview.